Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick.
Hier ist Radis Erben, der Löwen-Podcast nach dem Spiel am Montagabend bei der Spielvereinigung Unterhaching. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, und schön, dass wir wieder da sein können, weil wir wollten tatsächlich noch einen kleinen Ausblick bringen vor diesem Spiel, vor dem S-Bahn-Derby bei der Spielvereinigung Unterhaching. Das war mir leider nicht möglich. Wir haben das vereinbart, dass wir das so machen, dass wir uns am Sonntag, wenn die Drittligaspiele dann alle vorbei sind, und zusammenschalten, eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Aber mir ging es zwischenzeitlich so dreckig, ich war richtig krank. Es wäre überhaupt nicht möglich gewesen, einen Podcast aufzuzeichnen. Ich hätte mich nicht hinsetzen können ans Laptop. Das wäre nicht drin gewesen. Aber mittlerweile geht es mir Gott sei Dank wieder besser. Der Olli, der war heute im Stadion. Ja, das hat richtig Spaß gemacht, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin zwar immer noch total unterkühlt, muss ich ganz klar sagen, weil es war alles andere als angenehm heute im Sportpark in Unterhaching. Aber natürlich freut uns der 2:0-Sieg bei der Spielvereinigung Unterhaching und natürlich die Wiederübernahme der Tabellenführung. Und das ist natürlich eine tolle Sache.
Absolut. Also die anderen Spiele, die sind so gelaufen, dass das den Löwen richtig gut in die Karten gespielt hat an diesem Wochenende. Das werden wir dann hinten raus auch noch klären mit den Spielen, mit der Tabelle und was dann am nächsten Wochenende so auf dem Programm steht. Also steigen wir mal ein in das Spiel heute. Olli, es war so, dass natürlich bei den Toren jeweils schon ein bisschen Glück dabei war. Beide Tore waren abgefälscht. Dennis Dressel in der ersten Hälfte, ein abgefälschter Ball. Und dann Sascha Mölders mit diesem fulminanten Schuss aus 25 Metern, der dann auch abgefälscht war. Aber insgesamt, glaube ich, wenn man die Chancen auch betrachtet, die 60 München in dieser Partie hatte, verdienter geht es eigentlich gar nicht, oder?
So schaut es aus. Es war halt natürlich keine spielerische Glanzleistung. Das muss man schon ehrlicherweise zugeben. Aber trotzdem, ich habe jetzt nicht die Spielvereinigung Unterhaching gesehen, die uns heute hätte schlagen können. Ja? Und wir haben natürlich auch verpasst, frühzeitig einen Deckel drauf zu machen, also das 2:0 nachzulegen. Das ist dann 4 Minuten vor Schluss erst passiert. Das ist jetzt aus meiner Sicht geschenkt. Also ich freue mich, dass Sascha Mölders wieder mal getroffen hat, weil er ist aus meiner Sicht eben die Lebensversicherung des TSV 1860. Er wird, geht jetzt auf die 36 stark zu. Und ja, es freut mich einfach, dass er immer noch so performen kann, und es war wieder ein ganz wichtiges Tor, auch wenn er natürlich abgefälscht war, der Ball. Und ja, die Löwen sind Erster und da freuen wir uns alle.
Absolut. Und jetzt freuen wir uns auf unsere Bewertung, wie ihr das von uns gewohnt seid. Von den Löwen heute Abend in Unterhaching. Wir schauen auf unsere Bewertung, fangen logischerweise an mit Marco Hiller im Kasten. Also eine überragende Leistung gezeigt, Olli, aus meiner Sicht. Hat einige Chancen der Hachinger richtig gut entschärft. Und die Szene, die wichtigste Szene aus Löwensicht in dieser Partie, der Alleingang eines Hachingers, wo er dann wirklich alles riskiert hat, Kopf und Kragen riskiert hat, rausgegangen ist und den Ball einfach weggegrätscht hat. Da kann es eine Millisekunde später auch glatt rot geben und Freistoß für Unterhaching. Der hat da wirklich alles riskiert, eine super Leistung gezeigt. Das war beim Spielstand von 1:0 für 60. Also der hätte es dann auch wirklich in die andere Richtung laufen können. Du hast ihm heute die 2 gegeben. Ich gehe noch weiter, ich gebe ihm heute die 1. Er hat überhaupt nichts verkehrt gemacht in dieser Partie. Er hat alles richtig gemacht. Er hat eine richtig couragierte Leistung gezeigt heute. Und bei Marco Hiller, finde ich, können sich auch die Teamkolleginnen heute richtig bedanken.
Ja, er ist sozusagen heute der Matchwinner, ganz klar, weil ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn er hier diese rote Karte gezogen hätte und wenn er, sage ich mal, du hast es vorhin erwähnt, um eine 100. Sekunde zu spät gekommen wäre, dann weiß ich nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre. Aber in dieser Szene, das war für mich die alles entscheidende Szene in diesem Spiel. Er hat die Löwen im Spiel gehalten sozusagen und hat den Vorsprung verteidigt und du hast es angesprochen, er hat eine tadellose Leistung gezeigt. Ich sage trotzdem, es war trotzdem nur in Anführungszeichen ein Zweier, aber ich glaube, damit kann Marco Hiller auf jeden Fall leben. Vor allem, was mich für ihn freut, ist sein erstes 0:0-Spiel in dieser Saison und so kann es aus seiner Sicht bestimmt weitergehen.
So sieht das aus. Also Marco Hiller hat, gebe ich auch persönlich so zu, hat eine Entwicklung genommen, finde ich, bei 60 München, wie ich es persönlich nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe ihn in den letzten Jahren immer so ein bisschen kritisiert, aber er hat sich unfassbar gemacht, Marco Hiller. Also ja, also eine absolut tadellose Leistung heute. Er war der große Rückhalt heute bei 60 München. Und dann schauen wir weiter in die Viererkette. Marius Wilsch auf der rechten Außenbahn. Du hast ihm heute die Note 3 gegeben. Ja, also die Viererkette hatte natürlich jetzt nicht so viel zu tun heute. Du hast, um da mal schon vorauszugreifen, allen Vieren die Note 3 gegeben. Die konnten natürlich heute jetzt nicht ganz so brutal auf sich aufmerksam machen.
So schaut's aus. Es war aus meiner Sicht eine aufgeweckte Partie von Marius Wilsch. Er hat mir besser gefallen als zuletzt gegen Saarbrücken. Und deswegen gibt es die Note 3. Und er hat alles im Griff gehabt sozusagen.
Dann sind wir bei Moll. Auch bei ihm sah es so aus. Wie gesagt, es gab eben diese paar wenigen Möglichkeiten der Hachinger, die dann eben Marco Hiller entschärft hat. Aber im Prinzip gab es eben nicht so viel zu verteidigen heute, nicht so viele knifflige Situationen aus der Welt zu räumen. Und dementsprechend auch Salga bzw. Moll mit der Note 3. Wie hast du seine Leistung gesehen?
Ja, seine Leistung hat dazu beigetragen, dass 60-0 gespielt hat. Trotzdem muss man auch sagen, dass die Spielwertung heute natürlich nicht so hoch war. Ich sah das Niveau von 60 zwischen 3 und 4 und deswegen die Note 3 für Quirin Moll.
Dann sind wir bei Salga angekommen. Auch er, finde ich, hat jetzt wieder, auch was die ganze Körpersprache angeht, Olli, heute wieder einen besseren Auftritt hingelegt.
Ja, das sehe ich auch so, Tobi, das hast du gut hingesehen. Er war ein bisschen aufgeweckter, er war wacher als sonst. Hat sie nicht so nach Dienstag Vorstand ausgesehen wie letzte Woche noch gegen Saarbrücken. Ja, so stelle ich mir ihn vor. Und er muss noch mehr seine Erfahrung einbringen in die Mannschaft. Seine Erfahrung braucht die Mannschaft.
Und dann sind wir bei der anderen Außenposition angekommen, bei Philipp Steiner. Zurückkehr nach Gelb-Rot-Sperre. Ich gebe es ja auch zu, ich war auch immer ein Kritiker von Philipp Steinhardt, aber heute hat man eben, finde ich, auch wieder gesehen, was er für einen Wert für 60 München hat. Eine Top-Leistung, die er abgerufen hat, hätte auch beinahe ein Tor gemacht, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also fast in, ja, ich würde sagen, fast in Mittelstürmer-Manier hat er da abgezogen. Sehr starke Leistung von Philipp Steinhardt. Bei ihm würde ich fast so ein bisschen zur Zweit tendieren. Was meinst du?
Ja, Tobi, ich will dir da gar nicht reinreden. Ich habe mich für eine 3 entschieden. Ja. Man hat natürlich gesehen, ja, also gegen Saarbrücken hat Philipp Steinert gefehlt und da merkt man schon mal, wenn so ein Spieler fehlt, was er eigentlich wert ist. Und das hat er heute eindrucksvoll bewiesen. Auch seine weiten Bälle, die kommen ja wirklich super getimed auch immer wieder an. Also das gefällt mir bei ihm einfach. Und einfach er ist ein Eckpfeiler in der Mannschaft und er ist mehr oder weniger, ist er nicht antastbar oder angreifbar auch von seiner Konkurrenz, von Leon Klaassen zum Beispiel. Leon Klaassen hat letzte Woche eine ordentliche Partie gemacht gegen Saarbrücken, aber da kann Leon Klaassen noch nicht ganz hinschmecken an Philipp Stein. So ehrlich muss man sein.
Jo, dann sind wir bei der defensiven Mittelfeldposition angekommen, bei Daniel Wein. Ja, wie das eben so ist, wenn die Defensive oftmals nicht so gefordert ist, können eben diese Spieler auch nicht so auf sich aufmerksam machen. Ne? Also das ist... Aber ich glaube, da wird sich Daniel Wein auch nicht drüber beschweren. Du hast dir die 3 gegeben, ich schließe mich an.
Ja, das war aus meiner Sicht eine fehlerfreie Partie. Ja. Er hat die Löcher auch zugemacht, er hat gut verschoben. Also wenn man so einen Spieler auch nicht immer sieht, dann hat er meistens eine solide, ordentliche Partie abgeliefert und deswegen die Note 3 für ihn.
Dann kam in der 87. Minute Dennis Erdmann für ihn in die Partie, wurde dann von einem Hachinger aber mal richtig sauber umgegrätscht und hat sich dann sogar nach Schlusspfiff noch versucht zu dehnen. Hast du da rausfinden können, was da genau war?
Nein, leider nicht. Mein Augenmerk war erstmal in der Berichterstattung, in der Nachberichterstattung, eben in der ganzen Bearbeitung der Texte. Also ich habe das gar nicht so mitverfolgt. Ich habe natürlich gesehen, dass er liegen geblieben ist, aber ich habe da keinen neuen Aufschluss, was genau los ist mit ihm.
Also das ist so ein Fragezeichen, das wir haben mit Dennis Erdmann. Das sah jetzt erstmal nicht so gut aus, weil er jetzt auch nicht der Typ ist, der bei jeder Kleinigkeit liegen bleibt. Definitiv nicht. Aber da ja, ist irgendwas... zumindest passiert. Ich hoffe, dennoch, dass es nicht so schlimm war, dass er dann eventuell am nächsten Wochenende schon wieder einsatzbereit ist. Dann müssen wir sowieso noch zur Thematik kommen. Das machen wir im Anschluss an die Bewertung, Olli. Ja, dass jetzt schon der ein oder andere Ausfall eben dazukommt. Insofern, der Kader wird langsam, wir haben es schon mal thematisiert, der Kader wird langsam immer dünner. So, dann sind wir bei Tallich angekommen, das offensive Pendant so zu Daniel Wein. Du hast heute geschrieben, er hat überspielt gewirkt im roten Bereich. Braucht der Junge mal eine Pause?
Ja, eigentlich bräuchte er eine Pause. Ja. Er ist erst 20 Jahre alt. Und es ist natürlich auch so eine Drucksituation für einen jungen Mann aus Chemnitz. Und solche Spieler muss man auch mal wieder rausnehmen. Aber das Problem ist halt, was du gerade angesprochen hast, die Bank ist halt sehr überschaubar. Er hat eigentlich keinen Spieler, den er da reinwerfen kann, der Trainer. Und das ist das Problem. Und ja, und weil du es vorhin gerade angesprochen hast, er ist natürlich heute auf der letzten Rille gelaufen aus meiner Sicht. Und er sollte mal eine Pause bekommen. Es war nicht toll, was er heute geliefert hat, aber er ist jung und ja, die Note 5 für ihn.
Note 5 gibst du ihm? Boah, ich tue mich so schwer, jemandem eine Note 5 zu geben bei einem Sieg. Ne? Das ist ein 2-0-Sieg im Derby. Puh, ich gebe ihm die 4, weil heute Montag ist. In der 76. Minute kam dann Greilinger für ihn in die Partie. Note 3 hast du ihm gegeben. Naja, so richtig aufmerksam machen konnte er nicht mehr auf sich. Es hat mich persönlich überrascht, dass Greilinger zunächst draußen Platz genommen hat. Für
mich nicht, Tobi, du weißt es. Ich habe es ja schon angekündigt.
Ich habe wirklich gedacht, dass er Greilinger bringt und nicht Pusic. Er hat sich anders entschieden, Michael Köllner. Am Ende des Tages gibt ihm der Erfolg recht, überhaupt keine Frage. Greilinger, hast du die 3 gegeben, warum?
Ja, er hat 2, 3 gute Aktionen gehabt und deswegen rechtfertigt es auch die Note 3.
Gut. Dennis Ressel. Oh, da müssen wir jetzt ein Geburtstagslied anstimmen. Hä, Olli, das machen wir doch.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Dennis. Happy Birthday to you.
Genau. Wäre das auch erledigt?
Oh, sind wir schreckliche Sänger. Hut ab, du.
Ja, aber... Es kann ja alles werden, weißt du? Kann alles nur besser werden. Und Dennis Ressel heute am 22. Geburtstag mit wieder am Tor gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Nachdem er ja in der Rückrunde dann einen sagenhaften Dreierpack gefeiert hat gegen Unterhaching, jetzt also wieder gegen seinen Lieblingsgegner mit dem 1-0. Ball war logischerweise abgefälscht. Also da hat er natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, aber er hat das Ganze erzwungen und es freut mich ganz besonders, dass Dennis Dressel heute dieses Tor gemacht hat. Note 3 hast du ihm gegeben. Ich würde sogar sagen, also er hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich fand ihn sehr, sehr engagiert. Ich würde sogar auf die 2 gehen heute. Ich bin heute immer 1 besser als der Olli.
Ja, da können wir einen Haken drunter machen. Tobi, sein Tor war natürlich abgefälscht, aber Dennis Dressel wird zum absoluten Derby-Experten. Du hast das schon angesprochen, letzte Mal 3 Tore. Ein Hattrick mehr oder weniger gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Heute mehr oder weniger die Einleitung zum Derby-Sieg mit seinem 1-0. Also ich glaube, heute macht er sich noch ein Glas Spezi auf.
Ja, da hat er allen Grund dazu. Hat er sich verdient. Aber vorher muss er sich unser Ständchen anhören.
Dann kann man. Jetzt habe ich schon, Tobi, ich bin schon ganz durcheinander. Ich habe gesagt, ein Glas Spezi macht er sich auf. Und natürlich eine Flasche Spezi. Ein Talana-Spezi am besten.
Wenn da eine ganze Flasche. So, Richie Neudecker finde ich heute mit einer starken Leistung wieder, war der Antreiber im Löwen-Mittelfeld. Sehr couragierte Leistung, hat sich auch reingehauen, was ich da eigentlich für keinen Zweikampf zu schade. Ich frage jetzt mal ganz provokativ, nur Note 3 für Richie Neudecker, weswegen?
Ja, ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Für mich war die Spielwertung heute zwischen 3 und 4 und er war auf der guten Seite sozusagen, Richie Neudecker. Er hat sehr gut gekämpft und engagiert und wirklich, also er hat einen brutalen Sprung gemacht seit dem Zeitpunkt, wo er zu 60 München gewechselt ist. Also der Trainer muss da gute Arbeit geleistet haben in den letzten Wochen, in den Trainingseinheiten. Ich konnte ja leider nicht dabei sein, weil ja, wir wissen ja, Corona lässt leider keine Zuschauer bzw. Journalisten zu, aber der hat einen wahnsinnigen Sprung auch im körperlichen Bereich gemacht und Note 3 ist befriedigend, ist gut, aus mehr oder weniger, und ich weiß, diese Diskussion immer zwischen 3 und 4, selbst wir sind ja immer beim Thema, die Note 4 ausreichen, ist ja immer noch ordentlich, sage ich mal. Ja. Also Note 3 ist schon eine gute Note, finde ich.
Okay, ich gebe ihm trotzdem die Note 2. Damit sind wir fast durch mit der Bewertung. Wir machen aber eine ganz kurze Pause und dann die letzten drei Löwen des heutigen Abends, die noch bewertet werden müssen. Bis gleich. Zurück mit unserer Bewertung. Jetzt also steigen wir komplett in die Offensive ein beim TSV 1860. Stefan Lex mit Oberschenkelproblemen ausgefallen. Ich hoffe, das klappt dann nächstes Wochenende wieder. Für ihn kam, du hast es in hellseherischer Art und Weise schon angekündigt, Pusic in die Partie. Von Beginn an zum ersten Mal. Ich will jetzt nicht als derjenige dastehen, der den Pusic verteufelt jedes Mal. Aber es fehlt mir halt immer wieder was. Und das ich weiß nicht, wann er mal Bindung zum Löwenspiel bekommen soll und wird. Weil die Bindung ist definitiv nicht da. Die war vielleicht heute schon etwas besser, ein bisschen besser als zuletzt. Aber einen zweiten Stürmer habe ich nicht gesehen. Die Chancen habe ich nicht gesehen. Es gab ein paar nette Situationen, aber mehr nicht. Und für einen offensiven Mann, für einen Stürmer, für einen Torjäger erwarte ich mir mehr. Und ich glaube, du auch.
Ja, auf jeden Fall. Aber seine beste Aktion hatte er, als so ein Lochpass gespielt hat auf Talik, wo er fast einen Elfmeter rausgeholt hätte. Der Erik Talik, das war aus meiner Sicht die beste Aktion, die Martin Pusic heute hatte. Vor dem Tor war er sehr schwach, muss ich sagen. Er hätte auch ein Tor machen können heute. Er hat er dann total verzogen. Also da fehlt noch einiges. Er ist noch ein bisschen ein Fremdkörper. Ich hoffe, das kommt er noch in den richtigen Hafen. Aber wie gesagt, das war sein erstes Spiel von Beginn an. Wir sollten ihm schon noch ein bisschen Chancen geben.
Ja, ich bin halt immer dann wieder bei diesen Worten von Günter Gorenzel, der eben gesagt hat, der muss uns sofort weiterhelfen. Das sehe ich halt nicht. Das kann ich nicht erkennen in dieser Art und Weise.
Angesichts, Tobi, du hast natürlich recht, angesichts des schmalen Kaders, holt man so einen Spieler, der dann auch noch so lange Eingewöhnungszeit braucht. Und da bin ich schon auch bei dir, ganz klar. Weil normalerweise, wenn man so einen engen und kleinen Kader hat, dann müssen die Neuzugänge einfach performen und am besten sofort.
Jo. Note 4 hast du ihm gegeben. Oh, ich bin ganz ehrlich, ich gebe sie ihm gerade noch. Die Note 4 schließe ich mich einfach an.
Also ich muss eins sagen. Also in der ersten Halbzeit hat er mir überhaupt nicht gefallen. In der zweiten Halbzeit hat er ein paar gute Aktionen gehabt. Also das muss man schon auch sehen, ja, dass er da so eine kleine Leistungssteigerung drin hatte. Und ich gebe ihm einen glatten Vierer. Also ja.
Ja. Wie gesagt, da könnten wir jetzt stundenlang diskutieren. Ich verstehe seine Rolle halt nicht ganz. Ich weiß nicht, wie ich sie interpretieren soll. Es gab immer wieder Applaus und Anfeuerungen von draußen, von der Seite, von Michael Köllner und wie sie alle heißen, in Richtung Pusic. Um dem Jungen dann auch Mut zu machen. Aber ja, ich weiß nicht, wie ich seine Rolle interpretieren soll. Also ein Auftritt eines Stürmers war das heute sicher nicht. Aber so viel dazu. Dann kam in der 90. Minute Chayo für ihn in die Partie, hat also noch ein kleines Zuckerl bekommen und hat aber nicht mehr großartig auf sich aufmerksam machen können. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, er hat einen Ballkontakt gehabt, Tobi. Also deswegen kann man ihn auch nicht bewerten. Ja. Genau. Es war sein dritter Kurzeinsatz jetzt bei 60 und er sammelt fleißig für seine Statistik. Und ja, da wird er sich gern zurückerinnern, wenn er in 2-3 Jahren vielleicht ein gestandener Drittligaspieler ist.
So sieht das aus. Und dann sind wir eben bei Sascha Mölders. Gekämpft wie ein Löwe, richtig gut gespielt, finde ich. Hat ja kein Zweikampf aus dem Weg gegangen, das macht er sowieso nie. Ist da wirklich, das hat man auch schon im Kabinengang am Anfang gesehen, unfassbar motiviert gewesen, dieses Derby zu gewinnen. Also besser kann ein Kapitän nicht vorangehen und dann musst du das Selbstvertrauen erstmal haben, wie bei seinem Tor aus 25 Metern einfach mal abzuziehen, weil er eben sah, dass der Torwart nicht ganz optimal gestanden hat und dann wird der Ball auch nur abgefälscht und dann ist es die Erlösung zu einem Zeitpunkt, wo Haching wieder ein bisschen aufgekommen ist, wo sie wieder ein bisschen am Drücker waren.
Ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass Sascha Mölders mal bei 60 München oder im Trikot der Löwen mal ein Tor aus 25 Metern erzielt hat. Ja, aber unterm Strich ist ganz klar, Sascha Mölders ist die weiß-blaue Lebensversicherung. Er hat schon wieder 4 Saisontreffer auf dem Konto und ist auf dem besten Wege, dass er seine Bilanz aus der Vorsaison einstellt.
Ja, 4 Tore, also das kann sich durchaus sehen lassen. Sascha Mölders.
Und was, ja, Tobi, was man natürlich auch nicht vergessen darf, heute war seine Ehefrau im Stadion, Yvonne Mölders. Und das gibt ja bei Sascha Mölders immer noch den besonderen Kick. Und danach hat er sich dann seinen Siegerbussi abholen dürfen.
Ja, die Zuschauer, das habe ich sowieso nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Also die Vereine können ja Verantwortliche benennen, dass dann 200 Leute auf der Tribüne sitzen, dass so viele verantwortlich sind bei der Spielvereinigung Unterhaching, hat mich überrascht. Also die haben einen großen Staff anscheinend bei der Spielvereinigung.
Mich auch. Aber was ich so ein bisschen bewundern konnte, sind so ein paar Jungs rumgelaufen und haben an die Zuschauer Leberkassemmeln verteilt, sogar mit Senf. Ja? Also da hat sich meine Schwabe schon was einfallen lassen, aber es hat am Ende da nichts geholfen. Haching hat verloren gegen 60 zum 5. Mal in Folge übrigens.
Ach, ich würde den Manni immer noch viel lieber bei uns sehen, um ehrlich zu sein. Hat dann hinter dem Tor.
Das ist aber jetzt ein anderes Thema, ja.
Ja, absolut. Hat dann nach dem Tor, beziehungsweise nach dem Spiel hinter dem Tor gestanden, sehr, sehr nachdenklich gewirkt, Manni Schwabe. Also die Spielvereinigung Unterhaching, die muss erstmal so ein bisschen abreißen lassen in Sachen Aufstiegskampf. Die hätten sich ja vor 2 Wochen auch ganz oben anmelden können. Jetzt, sind sie erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt bei den.
Aber da muss ich dir sagen, Tobi, also ich habe ja so eine kleine Vorschau gehabt bezüglich dieser Saisonprognosen und ich habe mit Haching eigentlich nicht vorne gerechnet. Mich hat schon überrascht, dass die 3-mal hintereinander gewonnen haben. Und wenn man jetzt Haching-Fan ist, da muss man schon ein bisschen Angst haben, weil ich glaube, viele Tore werden die heuer nicht schießen.
Sascha Mölders hat anerkennend im Interview danach gesagt, eben eine unfassbare Qualität, die Hachinger. Wir werden sehen.
Muss er ja sagen. Er war ja schon fast auf dem Sprung in den Sportpark sozusagen, wo da nicht klar war, bleibt er bei 60 oder verlässt er den Verein. Und er hat damals sich auch mit Manni Schwabel im Sportpark unterhalten, wo man auch so ein bisschen abgesteckt hat, was ist möglich, kommt man vielleicht zusammen.
Man kann sich gar nicht vorstellen, wenn er gewechselt wäre, was da los wäre jetzt. Also Sascha Mölders ist der personifizierte Spitzenreiter beim TSV 1860. Ich glaube, so viel steht fest. Der Kapitän, unfassbar wichtig für diese Mannschaft. Jetzt schauen wir mal auf die gesammelten Werke dieses Spieltags. Am Freitag, da hätte eigentlich gespielt werden sollen, ging aber nicht, weil es nämlich Corona-Fälle bei Türk Gücü gegeben hat. Deswegen konnte das Auswärtsspiel bei Zwickau nicht stattfinden. Spiel wird also verschoben. Wieder mal ist die Tabelle unvollständig, weil ein Spiel verlegt werden musste. Am Samstag dann folgende Partien. Meppen, das war nichts für schwache Nerven. Am Ende 3-2 gegen den 1. FC Kaiserslautern, der immer noch auf seinen ersten Saisonsieg wartet. Das, lieber Olli, glaube ich, hättest du nicht gedacht zu diesem Zeitpunkt und hätte ich auch nicht gedacht. Das überrascht
niemals
mich mit diesem Riesenkader.
Niemals. Ich meine, der Kader finde ich immer noch top, aber ich muss auch ganz klar sagen, die Trainerbesetzung bei Kaiserslautern kann ich nicht nachvollziehen. Erst Boris Schommers und jetzt eben Jeff Sabain. Also ich kann mit beiden Trainern nichts anfangen und ich glaube, da haben sie sich ein bisschen verzockt.
Ja, ist gut möglich. Außerdem gewinnt Ingolstadt 1-0 gegen Dynamo Dresden. Also durch die blaue Brille hindurch sage ich jetzt, das ist gut, dass Dresden jetzt am Anfang noch so viele Punkte liegen lässt. Siehst du es ähnlich?
Das kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht einschätzen. Also ich gehe schon davon aus, dass Dynamo Dresden am Ende ganz oben stehen wird, weil die haben einfach eine Riesenqualität im Kader. Was man da auch immer wieder sieht, die Absteiger aus der zweiten Liga, die haben es immer am Anfang relativ schwer, sich da einzufinden. Aber wie gesagt, Dynamo Dresden hat eine Riesenqualität im Kader und es braucht noch ein paar Wochen und dann sind sie wieder dann mit vorn dabei.
Es hätte das Spitzenspiel werden können am Samstag. Es wurde eine Demontage. Hansa Rostock gewinnt gegen Viktoria Köln 5-1. Auch das hätte ich so persönlich nicht für möglich gehalten. Das war schon eine Demonstration von Hansa Rostock und das zeigt vielleicht auch, wie schwer und wie wichtig dieser Punkt in Rostock war.
Ja, auf jeden Fall. Und was man natürlich auch sieht, wenn man Zuschauer im Rücken hat, was dann möglich ist. Ja, in Rostock sind derzeit 7.500 Zuschauer erlaubt. Ja, und das gibt dann natürlich nochmal einen besonderen Kick der ganzen Partie. Und wenn die dann mal in den Lauf reinkommen, dann ist in Rostock alles möglich. Also wenn die so weitermachen, ja, dann ist es ein ernstzunehmender Aufstiegskandidat.
Für Aufsteiger VfB Lübeck, ja, schwant mir Übles. Es ist zum Mäusemelken. Sie sind wieder in Führung gegangen im, ja, ich würde mal sagen, Abstiegsduell gegen Halle. Aber es hat wieder nicht für den Sieg gereicht. In der 90. Minute kassieren sie das entscheidende Gegentor zum 2:3. Das ist wirklich Wahnsinn. Die haben aber auch überhaupt kein Glück, die Lübecker. Verlieren also erneut. Dann Magdeburg mit einem 1:2 gegen Wiesbaden, wobei Magdeburg bis zur 63. Minute führte. Dann aber drehte Wiesbaden, der Absteiger, die Partie. Und dann wäre eben am Samstag noch die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem KFC Uerdingen. Uerdingen gewinnt mit 2:0, verschafft sich so ein bisschen Luft also. Nicht unwichtig, dieses Spiel aus Sicht der Krefelder. Am Sonntag dann, überraschend, die Saarbrücker, die müssen natürlich aufpassen, ne, dass sie jetzt nicht abheben. Ich glaube, die sind jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, weil sie vor der Partie gegen Verl erklärt haben, nochmal, Saarbrücken und Verl, zwei starke Aufsteiger, ne, beide super gestartet. Und Saarbrücken sagt vor der Partie, naja, jetzt sind wir oben, jetzt sind wir schon der Favorit. Der Schuss ist leider nach hinten losgegangen aus Sicht von Saarbrücken, denn Verl gewinnt auswärts also 2:1. Und dann wäre da noch das Spiel von Bayern 2 gegen Waldhof Mannheim, ein 2:0. Das habe ich nur noch im Delirium verfolgt. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was da gestern so passiert ist. Ich bin da einfach nur noch zitternd auf der Couch gelegen, aber nicht wegen dem Spiel. Das also der Vollständigkeit halber. Jetzt schauen wir auf die Tabelle und die ist so, so schön. Ich habe zu Olli noch gesagt, vor dieser Runde, wirst du sehen, am Montag sind wir wieder Tabellenführer. Dann hat er mich fast ein bisschen für verrückt erklärt. Aber es ist dann so gekommen. Ne? 60 München Spitzenreiter plus 7 Tore, 14 Punkte. Was sagt man dazu?
Du bist einfach ein richtiger Experte, Tobi, muss ich ganz klar sagen. Also du kommst in die Hall of Fame der dritten Liga mit deinen Expertentipps, Hut ab.
Aber sag mal, mit Saarbrücken hättest du nicht gerechnet, oder?
Wie meinst du, dass die oben mitspielen?
Nee, dass die das Spiel verlieren gegen Verl.
Nein, natürlich nicht. Also da bin ich schon davon ausgegangen, dass die Verl bezwingen nach dem Sieg auch bei 60 München. Ja. Da muss man auch erstmal gewinnen auf Giesingshöhen. Aber es zeigt aber auch wiederum, dass Verl wirklich ein sehr guter Aufsteiger ist. Ja. Und mit dem Janic vorne im Sturm, der hat jetzt bereits, glaube ich, 5 oder 6 Saisontreffer. Also das ist schon mal eine Hausnummer.
So, also das Wichtigste in der Tabelle ist geklärt. Den Rest gibt es gleich hier bei uns zusammen mit dem Ausblick auf das kommende Wochenende.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte. Davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
60 München ist Spitzenreiter in der dritten Liga nach 7 Spielen. Ich habe es gesagt, plus 7 Tore, 14 Punkte, punktgleich dahinter, ein Tor schlechter. Das ist der FC Hansa Rostock, aktuell also Platz 2.
Da muss ich jetzt mal reingrätschen. Also wenn man sich die Tabelle mal so anschaut, 14 Punkte aus 7 Spielen, das ist ein Zweierdurchschnitt und mit einem Zweierdurchschnitt steigt man am Ende auf.
Ja, das davon ist auszugehen. Wir haben ja den besten Start und so weiter, haben wir ja geklärt. Ich will dich jetzt nicht irgendwie auf den falschen Fuß erwischen oder kalt erwischen. 14 Punkte nach 7 Spielen, das dürfte auch schon länger her sein, glaube ich.
Also wenn, dann muss es in der Saison 2007 2008 gewesen sein, aber du erwischst mich jetzt tatsächlich auf den falschen Fuß, weil ich kann es jetzt leider nicht mehr aus dem Stegreif sagen. Ich bin auch schon 49, also du weißt, Alzheimer und so weiter. Nein, aber
ich weiß, das klärst du auf die Blaue in den kommenden Tagen, würde ich sagen.
in den Kommentaren, wenn, dann gleich morgen, Tobi, da kann ich es da schon, oder wenn du mir jetzt kurz ein paar Sekündchen Zeit lässt, dann kann ich es dir sagen, warte mal, das schauen wir jetzt gleich nach, weil das lässt mir jetzt keine Ruhe, warte mal, so. Da schauen wir jetzt da gleich nach, warte mal, 7. Spieltag haben wir jetzt, dann schauen wir mal, was wir da damals waren, jetzt, ja, also pass auf, du wirst es nicht glauben, wir waren nach dem 7. Spieltag in der 2. Liga in der Saison 2007-2008. Tabellenerster mit 14 Punkten. Ja, mit 14 Punkten. Und 15 zu 8 Toren. Ja.
Es sprach Olli the Brain Chris. Platz 2 haben wir geklärt. Platz 3 belegt der 1. FC Saarbrücken. 13 Punkte, wobei das muss man bei aller Fairness auch dann dazu sagen. Die haben ein Spiel noch weniger gegen den MSV Duisburg, wobei da schon davon auszugehen ist, dass sie das gewinnen. Dann Verl, 4., 13 Punkte, punktgleich dahinter, ebenfalls punktgleich Ingolstadt 5, punktgleich Viktoria Köln auf Platz 6. Ein Punkt weniger, 12 nämlich, hat aktuell Wiesbaden auf Platz 7. Dann sind es 2 Punkte weniger, 10 Zähler für Zwickau auf Platz 8 und Dynamo Dresden auf Platz 9. Dann kommen jede Menge Mannschaften mit 9 Punkten. Angeführt von Türk Gücü.
Da müssen wir jetzt was sagen zu Türk Gücü, Tobi. Die haben ja heute, muss man sich vorstellen, ihren 22. Neuzugang vorgestellt. Die haben Philipp Kusic verpflichtet. Ja, es ist ein vereinsloser Abwehrspieler, der im letzten Jahr noch beim Zweitligisten Erzgebirge Aue unter Vertrag war. Also das ist schon Wahnsinn, 22 Spieler so zu verpflichten.
Was sagst du dazu? Ja, also da könnte 60 mit 2 Mannschaften auflaufen. Also das ist schon richtig, richtig krass, was da möglich ist bei Türk Gücü. Also
ja, aber die sehen halt ihre Defizite auch. Und das haben wir schon mal drüber gesprochen, wir beide, dass ich schon im Abwehrbereich da schon die eine oder andere Schwäche sehe, vor allem im Umschaltspiel und auch in der Geschwindigkeit. Also ich bin gespannt, was das für ein Spieler ist. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich werde es natürlich verfolgen.
Genau, also das haben wir festgestellt. Offensiv hui, defensiv pfui bei Türk Gücü. Das hat uns noch nicht so überzeugt, was die Defensive da auf den Platz gebracht hat bislang. Also werden wir sehen, ob sich das jetzt dann auch noch fängt. Wäre für 60 nicht gut, sage ich mal ganz vorsichtig. Dann punktgleich mit Türk Gücü, Bayern 2 auf der 11, punktgleich Halle 12, punktgleich Haching 13. 8 Punkte hat der KFC Uerdingen auf Platz 14, 7 Punkte Waldhof Mannheim auf Platz 15 und 6 Punkte der SV Meppen auf Platz 16. Die Abstiegszone, Duisburg 5 Punkte, 17, Lautern 4 Punkte, Platz 18, Magdeburg 4 Punkte, Platz 19 und Lübeck letzter 2 Punkte. Das also die Tabelle der 3. Liga nach 7 Spieltagen, wobei sie halt schon noch ein bisschen durcheinander gewürfelt ist, diese Tabelle überhaupt keine Frage. Und wir hoffen natürlich, dass es nicht weitere Corona-Absagen dann in den nächsten Wochen gibt, wobei ich ehrlich gesagt für meine Wenigkeit gesprochen stark davon ausgehe, dass es jetzt immer mehr Spielabsagen geben wird. Wenn es keine
Absagen... Da bin ich bei dir, Tobi, ja. Da bin ich bei dir. Also ja, ich bin gespannt, was da auf uns zukommen wird. Die Kanzlerin Angela Merkel hat ja halt schon mal mehr oder weniger gesagt, ja, dass sie mit dem Schlimmsten in Anführungszeichen rechnet und das ist möglicherweise ein zweiter Lockdown.
Jo, das steht zu befürchten. Am 8. Spieltag spielen folgende Teams gegeneinander. Viktoria Köln hat die Chance, Wunden zu lecken gegen den Aufsteiger am Freitagabend gegen Lübeck. Also Viktoria Köln, glaube ich, eindeutig favorisiert. Verl hat den FSV Zwickau zu Gast am Samstag. Sehr, sehr interessantes Spiel. Also zwei qualitativ ähnlich starke Mannschaften, die da aufeinandertreffen. Dynamo Dresden hat den SV Meppen zu Gast. Eigentlich würde ich sagen, eine klare Sache, aber mit den Dresdnern weiß man momentan nicht so genau. Mannheim gegen Magdeburg, auch relativ ausgeglichen, glaube ich. Uerdingen hat Saarbrücken zu Gast, Saarbrücken in der Favoritenrolle, aber Uerdingen zuletzt eben auch mit einem Sieg. Halle gegen Haching, also wenn nicht dort, wo dann unter Haching? Die müssen dieses Spiel dort gewinnen. Ich glaube, so weit sind wir uns einig. 60 München erwartet dann den MSV Duisburg. Und ich glaube schon, Olli, dass man auch die Meidericher bezwingen kann.
Ja, normalerweise schon von der Papierform her auf jeden Fall. Und vor allem auch mit dem Hintergrund, dass Duisburg ja aus der Corona-Pause kommt. Ja, da waren ja einige Spieler bzw. auch die Mannschaft in Quarantäne. Das sollte eigentlich ein Vorteil für 60 sein. Wir können uns natürlich erinnern, letztes Jahr in der letzten Saison hat der 60 in der letzten Minute gegen den MSV Duisburg gewonnen. Prinz Owusu war damals dabei, hat das entscheidende Tor geschossen. Ich glaube, es war sogar ein Joker-Tor. Also liegen die uns jetzt, Tobi? Was meinst du?
Ja, schwer zu sagen, ne? Aber ein Spaziergang wird es sicherlich nicht werden. Wer spielt ansonsten noch am Sonntag die Partien Wiesbaden gegen Bayern 2 und Türkgücü gegen Ingolstadt? Also wenn es bei Türkgücü wieder gehen sollte. Dann am Montag noch zum Abschluss Lautern gegen Rostock. Das sind also die kommenden Spiele. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie brüllt er denn der Löwe nächste Woche? Meinst du, Lex kehrt zurück?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber man sieht natürlich schon, dass der Kader, haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, sehr, sehr eng bestückt ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Michael Köllner Stefan Lex noch eine Spielpause gibt, um damit der Stefan auch dann für die nächsten Spiele dann wirklich wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er noch am Wochenende auf ihn verzichten wird.
Also heute war es ja tatsächlich so, dass dann Durance mit im Kader war, weil er zuletzt ja gegen Saarbrücken eigentlich keinen mehr hatte, den er als Stürmer da vorne reinstellen konnte. Da wurde er Erdmann ins Sturmzentrum beordert. Das muss man sich mal vorstellen. Also heute hat er quasi einen Stürmer noch mit auf die Bank gesetzt. Und das zeigt dann schon ein bisschen, dass der Schuh schon etwas drückt. Wer fällt aktuell aus bei den Löwen neben Lex?
Jetzt sind Niki Lange ist verletzt, hat er einen Bänderriss gehabt, aber sonst hat er alle Mann an Bord. Also ja, das ist leider so. Der Kader ist relativ eng bestückt. Du hast natürlich eine Vielzahl von Talenten im Background sozusagen oder als Backup, aber das sind halt natürlich auch Spieler, die null über null Drittligaerfahrung zurückgreifen können oder auf null Drittligaerfahrung zurückgreifen können und das ist halt schon ein Problem.
Das, was mich heute so ein bisschen irritiert hat in der Aufstellung, also zum Beispiel ein Semih Belkacir nicht dabei, wo eigentlich Kölner schon immer zumindest als Backup auf ihn setzt. Ein Semih Belkacir nicht im Kader. Irgendjemand hat mir noch gefehlt heute, den ich nicht.
Maxim Grässler.
Ja, Maxim Kressler, gut, dadurch, dass Klaassen quasi wieder auf die Bank ist, hat sich diese Geschichte natürlich erstmal erledigt für Maxim Grässler, keine Frage. Ja, aber es zeigt schon, das ist tatsächlichlich ein sehr,
Ein Tanz
sehr
auf der
enges.
Rasierklinge, ja, es ist ganz klar. Wenn dann mal die weitere Verletzte dazukommen und auch Sperren, ja, dann will ich nicht in der Haut vom Trainer stecken.
Mannhardt heute auch mit auf der Bank. Der wurde also ja, nach Unterhaching beordert. Also das zeigt schon, vielleicht kann man ja dann im Winter nochmal nachrüsten. Das
Muss man, Tobi, muss man.
finde ich auch. So, also der TSV 1860 gewinnt das Derby in Unterhaching mit 2 zu 0. Völlig verdient aus unserer Sicht. Es hätte auch noch höher ausfallen können, überhaupt keine Frage. 60 München hatte die Chancen dazu. Vor etwa 200 Zuschauern, das uns irritiert hat, weil ja heute die Entscheidung getroffen wurde, dass keine Zuschauer mit dabei sein dürfen, aber es waren dann doch 200 circa Zuschauer auf der Haupttribüne. Und das dürften eigentlich nur Angestellte, Verantwortliche der Vereine sein. Es sind aber dann tatsächlich sehr viele gewesen. Das hat uns schon sehr gewundert. Also, es wird auf absehbare Zeit nicht damit zu rechnen sein, dass Zuschauer wieder ins Stadion dürfen, auch nicht am kommenden Samstag gegen den MSV Duisburg. So viel ist klar. München befindet sich im dunkelroten Corona-Bereich. Insofern, ja, sind wir mal froh, wenn das einfach mal so weitergeht mit den Spielen ohne Zuschauern und dass es nicht wieder einen kompletten sportlichen Lockdown gibt. Genau. Wie gehen die Tage jetzt weiter für den TSV 1860 vor dieser Partie? Gibt es jetzt morgen eine Pause für die Löwen?
Nein, morgen trainiert die Mannschaft. Es wäre dann so eine kleine Auslaufeinheit angesetzt. Mittwoch hat die Mannschaft dann frei und am Donnerstag beginnt dann die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den MSV Duisburg.
Ja, und da sind wir sehr gespannt. Und dann gibt es hoffentlich von uns auch wieder einen Ausblick auf dieses Fußballspiel. Aber nochmal, das gibt es bei mir ganz selten, dass ich einfach nicht kann. Aber da konnte ich nicht, weil da ging es mir tatsächlich echt sehr, sehr dreckig gestern. Insofern
Ja,
ist
Tobi,
hoffentlich.
hoffentlich hast du kein Corona.
Ja, ich habe morgen einen Test. So viel Verantwortungsbewusstsein habe ich, dass ich dann mich eben auch testen lasse, weil ich jetzt persönlich nicht davon ausgehe, dass ich das habe. Aber ja, das war schon nicht ganz spaßig gestern. Also Corona-Test
Aber
steht
du musst natürlich
da.
dann gleich einen zweiten Test nachfassen. Ich glaube, du hast jetzt die Geschichten ja mitbekommen. Douglas zum Beispiel dann, der SV Türkgücü München, musste auch mehr oder weniger dann oder beziehungsweise revidierte dann seine Meldung, dass die Spieler doch nicht positiv Corona getestet wurden. Also machst du dann einen zweiten Test auch noch hinterher oder wie
Also
schaut's aus?
ich glaube, wenn du kein Fußballer bist, sperren sie dich einfach ein. Ich glaube, da ist es tatsächlich wirklich egal. Da wird dir nur der Vogel gezeigt, wenn du einen zweiten Test haben möchtest. So, wir werden sehen. Ich bin mal gespannt, was da morgen rauskommt. Also morgen wird wahrscheinlich noch nichts rauskommen, aber dann die nächsten Tage. So, das war's von Radis Erben. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, was 60 München heute auf den Platz gebracht hat im Stadion am Sportpark, wo es
Jetzt gehen wir
Gott
dann
sei Dank.
aber langsam ins Bett, Tobi, es ist 11:30, also
Ja,
sonst
bitte.
verlange ich dann noch so einen Zusatzbonus, dass du mit mir heute so spät den Podcast machst, weil ja, du weißt ja,
So sieht es aus.
es kommt dir teuer zu stehen, ne?
Genau. Das war's von uns und wir sind Spitzenreiter, Spitzenreiter. Hey, genau. Bis dann.
Hey,
Servus.
hey, ciao.
Ja.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Rade, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.